Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 3 schauen wir auf den zweiten Spieltag zurück. Was waren die spannendsten Ergebnisse? Da gab es ja einige, sowohl in der Simulation als auch dann in der Realität. Wer waren die wichtigsten Spieler am zweiten Spieltag? Was hat uns verblüfft aus Sicht der Daten? Dann kommen wir natürlich im Detail auf die Berliner Clubs, was die am Wochenende gerissen haben oder haben liegen lassen. Und im Clubcheck widmen wir uns heute dem Verein Arminia Bielefeld. Und zu guter Letzt kommt natürlich unser Tippspiel für Spieltag Nummer 3. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Steffen, grüß dich.
Dann hau doch mal raus, deine Gefühle zum Spieltag.
Ich meine,
für die Hörer müsste ich ja kurz einführen. Ja? Ich habe ja am Samstag nicht live verfolgen können, den Fußball, weil ich andere Sachen zu erledigen hatte. Und habe dann nur hämische Kommentare zur Dortmunder Performance in Augsburg bekommen. Auch zu Recht. Um dann aber ohne jede Reaktion erst am Sonntag nach Abpfiff in Hoffenheim Hannes eine Antwort zu schicken, ob das jetzt purer Sarkasmus der Bayern war.
Ja, da hätte ich vielleicht mal den Ball flach halten sollen. Aber irgendwie, also ich habe auch nicht geguckt am Samstag und musste dann, als ich die Ergebnisse gecheckt habe, nur leicht schmunzeln. Nicht nur wegen des Ergebnisses in Augsburg, sondern auch wegen dem einen oder anderen. Aber da musste ich natürlich, kam ich nicht umher, dir eine kurze Nachricht zu schreiben. Um dann natürlich am Sonntag schon zur Halbzeit zu wissen, alles klar, Steffen wird da nicht lange auf sich warten lassen mit seiner Antwort.
Sehr gut. Blick in die Daten, Hannes. Wo gab es denn die größten Brüche in puncto Simulation des Spieltages versus realen Ergebnisse? Was hat dich da verblüfft?
Der Rückblick auf den Spieltag.
Also erstmal muss man festhalten, dass das der Spieltag der Standards war. Von den 27 Toren, die gefallen sind, sind 13 nach Standard gefallen. Das sind unglaubliche 48,1%, um mal das ein bisschen einordnen zu können. Der Topwert in der letzten Saison lag bei 48,0%, also im Prinzip gleich, war am 28. Spieltag. Und absolut gab es nur am zweiten Spieltag der letzten Saison mehr Tore nach Standards, nämlich 15, jetzt waren es 13. Ja, 3 Elfer, 4 Tore nach Freistoß, 6 Tore nach Ecken. Das erstmal vorneweg absolute Besonderheit hier am zweiten Spieltag. Aber insgesamt nach den zwei Spieltagen, die 63 Tore, die wir haben, verteilen sich recht ausgeglichen auf unsere drei Episodenarten. Wir haben nämlich 22 offensive Phasen, 20 Umschaltverhalten und 21 Standardsituationen. So, kommen wir mal zum unwahrscheinlichsten und zum überraschendsten Ergebnis. Beim unwahrscheinlichsten Ergebnis auch in Woche 2 der FC Bayern. Nachdem es ja letzte Saison mit dem 8:0 eher ein Ausreißer nach oben war, muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen, dass dieses 4:1 von Hoffenheim überhaupt in den Daten auftaucht. Ich erinnere mich immer noch früher an die Schulzeit, auf dem Taschenrechner stand mal häufiger mal Sinn-Error. So, und ich hatte jetzt, als ich geprüft habe, welche Wahrscheinlichkeit das 4:1 von Hoffenheim hatte, habe ich mit so einem Ergebnis gerechnet. Aber
es kam das Wort Esel. Das stand bei mir immer auf drauf.
Aber tatsächlich gibt es auch für dieses Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit, und das lag bei sage und schreibe 0,4%. Am wahrscheinlichsten wäre tatsächlich das genau umgedrehte Ergebnis gewesen, nämlich ein 4:1 für die Bayern mit 8,2%. Und das überraschendste Ergebnis, auch hier könnte man sicherlich die Bayern nennen, aber wir wollen ja, uns hier, soll sich ja die Waage halten zwischen uns beiden, deswegen nennen wir hier mal den BVB, dass die 2:0 Niederlage in Augsburg hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,7%. Und das wahrscheinlichste Ergebnis wäre tatsächlich ein 3:1-Sieg für Dortmund gewesen mit 9,0%.
Also, um mal kurz noch auf das Ergebnis einzugehen. Also, das ist echt eine Farce gewesen. Aber wir hatten in der Vorwoche ja drüber geschrieben, wie fabelhaft halt die jungen Spieler da agierten. Und da war auch das Feld bereitet, weil zwei Mannschaften wirklich Fußball spielen wollten, ne, am ersten Spieltag zwischen Dortmund und Gladbach. Und gegen Augsburg, also da war gefühlt eine Mannschaft auf dem Platz, die für Fußball Interesse entwickelt hat und die andere hat gewonnen. Also mal zwei Zahlen noch, ne? Ballbesitz, BVB in der Partie 71%. Das war schon Pep-Modus. Noch geiler bei den Pässen. Augsburg kam auf in 90 Minuten auf 186 Pässe. Dortmund auf 821. Und also gefühlt, Dortmunder Offensivspieler hat mehr Pässe am Ende des Tages vermutlich gespielt als die gesamte Augsburger Elf zusammen. Und auch Augsburg, wie eine Woche zuvor, abgezockt ohne Ende und Effizienz vom Tor pur. Sechs Schüsse, vier aufs Tor, zwei drin. Wahnsinn. Also die haben auch wirklich den Laden dann abgeriegelt. Dortmund kam am Ende des Tages nur auf 16 Torschüsse und keiner war so zwingend, dass es dann endlich mal auch mal reingehen wollte. Also man fand keinen Weg durch diesen Beton der Augsburger Abwehr. Und also in jeder Spielzusammenfassung habe ich genau zwei Szenen von Augsburg gesehen. Das waren die vom Tor. Das ist unfassbar.
Ja, um das nochmal zu unterstreichen, mit einer Zahl aus unseren Episodendaten, die effektive Ballkontrollzeit der Dortmunder lag bei 40 Minuten und 2 Sekunden.
Warte, der Bundesliga-Durchschnitt liegt irgendwo bei, keine Ahnung, 26 Minuten oder so?
Der Bundesliga-Durchschnitt liegt tatsächlich bei 22 Minuten und wir haben in der gesamten letzten Saison nur zwei Spiele gehabt, in denen eine Mannschaft über die 40 Minuten gekommen ist. Das waren nämlich einmal Dortmund und einmal die Bayern. Also das nur, um mal zu verdeutlichen, was wir hier schon am zweiten Spieltag für einen wahnsinnigen Wert bei der effektiven Ballkontrollzeit haben.
Hammer. Ja. Hast du noch einen aus der Rubrik?
Aus der Rubrik habe ich jetzt keinen, ansonsten würde ich jetzt weitermachen mit dem Tor des Tages.
Die Torepisode des Spieltags.
Hast du einen Favoriten?
Ich habe einen Favoriten, auch wenn ich mich zwischen drei entscheiden musste. Ich kann ja mal kurz die drei nennen, die für mich in der engeren Auswahl waren. Und dann kannst du ja mal sagen, welches es deiner Meinung nach wäre. Und dann kann ich ja meine Meinung äußern. Also, im Rennen sind für mich das dritte Tor von Hoffenheim. Das von Kramaric, das erste, nach Abstoß und dann geht es relativ schnell Richtung Bayern-Tor. Das Tor würde ich gern Alaba und Goretzka nochmal zeigen, weil die machen.
In Alaba in der Gehaltsverhandlung vielleicht.
Absoluter Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob man mehr falsche Entscheidungen treffen kann in einem Spielzug des Gegners. Und am Ende dann Kimmich ohne Chance da irgendwie noch was entgegenzusetzen. Gut, Tor Nummer 2 wäre für mich tatsächlich das Tor von Hertha BSC, auch wenn es ein Eigentor war. Aber diese ganze Torszene war offensive Phase, 50 Sekunden Ballkontrollzeit. Und Torunariga denkt sich dann halt einfach mal an der Mittellinie so den FIFA-Mode angemacht und einfach mal nach vorne durchgerannt. Und legt den in der Reihen und Hinteregger grätscht den Ball rein. In Klammern, Davi Selke gefällt das. Und Tor Nummer 3 wäre für mich das erste Tor der Mainzer. Robin Quaison. Auch hier haben wir erstmal eine offensive Phase, 32 Sekunden Ballkontrolle. Nia KT, der eine Flanke reinbringt. Dann haben wir eine Clearance in der Mitte im 16er, die wieder mal erstens völlig unbedrängt ist. Also da gibt es Möglichkeiten, aber der Ball geht zurück ins Zentrum. Und dann halt der Aufbau der zweiten Welle, wieder über Quaison nach außen. Und der Leckerbissen an dem Tor ist eigentlich die Vorlage von Mateta. Dann eigentlich klassischerweise als Torjäger versuche ich den von da einzunetzen, aber er legt ihn nochmal quer und Quaison darf dann tatsächlich, nachdem er die offensive Phase eingeleitet hat, dann auch das Tor machen. Von daher diese drei Tore bei mir zur Auswahl. Welches ist es deiner Meinung nach?
Also bei Stuttgart bestätigt sich leider die Schwäche im Kopfballspiel. Defensive Art, solche Bälle zu verhindern, darf da eigentlich gar nicht querlegen dürfen, ne? Bei mir ist es tatsächlich auch, ich habe Kramaric rausgesucht. Also erstens als Kontrastprogramm zu, wir hatten so viele Standardtore, auch in der Partie. Ne? Und vor allem Blickpunkt Kramaric, Wahnsinn. Also der TSG Hoffenheim hat 17 Tore in der Pflichtspielsaison bisher geschossen, also Bundesliga und Pokal zusammen. Davon hat Kramaric 12 erzielt. Wahnsinn. Jeder seiner Treffer ist kein Produkt des Zufalls. Also, das ist wirklich beachtlich. Sowohl die sichere Verwandlung des Elfmeters, als auch wie er das Ding da ins lange Eck schlitzt. Also ich ziehe diesen Hut vor diesem Spieler, wenn man auch bedenkt, wie gesagt, gegen Köln praktisch im Alleingang den am Ende vielleicht sogar glücklichen Sieg eingefahren, damit einen perfekten Saisonstart bisher in Hoffenheim. Und auch der Abschlusssaison mit 4 Buden in Dortmund, davor die Partie hat er glaube ich auch einen Hattrick gemacht. Also bei dem wird gerade alles zu Gold, sobald der 16er mit dem Ball gefüttert wird und er sich sagt, ich bin dabei. Und daher, wie gesagt.
Wir können ja mal kurz, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber eine Kategorie nach vorne ziehen, nämlich den MIP des Spieltags. Für mich nämlich auch Kramaric. Wenn du anderer Meinung bist, machen wir später. Aber wir reden ja gerade über ihn. Der Leckerbissen schlechthin für mich. Ja, okay, wir machen später, ich merke schon. Der Leckerbissen von Kramaric für mich war eigentlich die Vorbereitung des vierten Tores, also auf dem Weg zum Elfmeter. Umschaltverhalten und nach Balleroberung sich den Ball einmal erst über einen Hacken nach hinten zieht und dreht und direkt im Anschluss die Bewegung ist der Zidane-Trick, um dann Bibu zu schicken. Was dann passiert, in Klammern wieder Alaba, fragwürdig, okay. Dass Neuer dann rauskommt und ihn dann halt umreißt, ist dann nur noch Formsache. Aber die Entstehung von dieser Szene war auch wirklich absoluter Leckerbissen.
Ja, also am Ende muss man wahrscheinlich leider sagen, dass alle Bayern sich gesagt haben, heute haben wir den Misttag und brachten alles ein. Ich dachte, das streckt sich mal vielleicht über 5 Spiele jetzt oder so. Oder die haben wirklich gesagt, wir schenken eine Partie her, um dann die elendige Supercup-Partie nächstes erfolgreich zu gestalten. Tatsächlich, also hätte Füllkrug halt nicht 3 Tore auf Schalke geschossen, hätte ich Kramaric auch durchgewunken. Aber das Comeback von Bremen aus dem Elend in die Realität zurück ist klar mit dem Namen Füllkrug verbunden. Also daher können wir meinetwegen vorziehen. Und zwar jetzt schon.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Für mich Füllkrug. Also wir aus einer Mannschaft, die per se gegen eine andere schlechte Mannschaft keinen Stich gesehen hat und dann endlich Füllkrug wieder von Anfang an mit drin hatte, konnte man ein neues Bremen in Anführungsstrichen sehen. Das war immer noch kein schöner Fußball. Davon sind die wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr Erfolg entfernt. Und am Ende des Tages hat Bremen 17 Torschüsse abgegeben. An 10 war Füllkrug beteiligt. 5 hat er selber auf den Kasten abgegeben. 3 sind reingegangen. Witzigerweise 3 Standards. Also er ist einer der Master-Absolventen für die Standardtore am zweiten Spieltag gewesen. Und dann auch noch 3 Varianten. Ne? Also Elfmeter, Ecke und Freistoß jeweils mit Erfolg gekrönt. Und mit einem solider Taktgeber dafür, dass David Wagner jetzt auch wieder mehr Freizeit hat.
Interessanterweise hast du es ja in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass du hoffst, dass sich Florian Kohfeldt und Füllkrug schnell wieder verstehen werden, weil er einfach ein Erfolgsgarant ist und das hat sich jetzt tatsächlich eindrucksvoll bewiesen. Für mich, ich habe noch, wie gesagt, auch mit Füllkrug geliebäugelt. Ansonsten, da ich aber tatsächlich auch das ganze Bayern-Spiel geguckt habe, muss man wirklich sagen, dass Kramaric eine absolute Top-Partie gemacht hat. Halt 2 Tore selber gemacht, den Elfmeter eingeleitet, ansonsten an 10 der 17 Torschüsse beteiligt. Also den haben die da gar nicht in den Griff gekriegt. Also nicht
um. Sei es ihm gegönnt.
Und ansonsten auch erwähnenswert, meiner Meinung nach, Daniel Caligiuri bei den Augsburgern. Auch wenn es mir für dich leid tut, aber auch hier 2 Torbeteiligungen, den ersten bereitet er vor, den per Freistoß, den zweiten macht er selber nach dem Umschaltverhalten und an 3 der 6 Torschüsse beteiligt und dazu noch an 50 Episoden.
Ich vermute, er hatte ja noch ein Schalke-Trikot unter. Ja.
Ich glaube deswegen auch der Jubel, witzigerweise auch jetzt am zweiten Spieltag, ich habe dir das Foto geschickt, auch Caligiuri geht beim Torjubel auf die Knie und bleibt 10 Zentimeter weiter hängen und fällt einfach hin. Und ich denke mir mal, Leute, kann man ja im Regen machen, ja? Mhm. Schön vom 16er zur Eckfahne schlittern. Aber bei diesen Geschichten sieht es dann irgendwie immer doch nach Verletzung aus.
Ja, also Nikolai Müller gefällt das schon lange nicht mehr. Nein, dann Deckel drauf, Kramaric, Most Involved Player des zweiten Spieltags. Und das völlig zu Recht. Kommen wir zum nächsten Highlight.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Hannes, was hast du in petto?
Mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht letzte Woche ein bisschen zu high level war. Ich habe trotzdem mal zwei Werte, die, glaube ich, für dich nicht ganz einfach sind, aber sehr interessant sind. Ich gebe jeweils einen Tipp. Der erste Wert bezieht sich auf den gesamten Spieltag, also auf alle Teams. Und die Zahl ist 50. Ist zugegebenermaßen nicht ganz so trivial, aber ich rede von Karten. 50
Stimmt,
Karten.
Es hat ganz schön gewittert, ne? Also genau. Vor allem auch zwischen Augsburg und Dortmund hat es reihenweise Karten geredet dann.
Absolut, also 50 Karten wurden gezeigt, 47 mal gelb, 3-mal gelb-rot. Der Topwert aus der letzten Saison liegt bei 52 am 13. Spieltag. Und interessanterweise, die Anzahl der Fouls, der Durchschnitt der letzten Saison liegt bei 25 pro Spiel. Und wir haben jetzt 23 pro Spiel. Das heißt, im Prinzip der identische Wert, aber mehr Karten. Das heißt, es ging ein bisschen ruppiger zur Sache an diesem Spieltag.
Ja, es wurden einige Watschen ausgeteilt, obwohl es Oktoberfest gar nicht stattfindet. Hat man dann auch gesagt, mal ziehen wir trotzdem durch. Und ja, also es war dann Beispiel Augsburg auch so die Kirsche auf dem Eis, wo du gesehen hast, die Dortmund haben die Nerven verloren und Augsburg in den Zahn gezogen, wenn sie sich halt auf solchen Blödsinn dann auch einlassen. War auch völlig zu Recht die Karten gezückt worden.
Ja, okay. Zweite Zahl. Die zweite Zahl ist 21 und bezieht sich auf ein Team.
Das ist eine Anzahl von Fouls vielleicht am Spieltag? Ist in Koexistenz?
Nee, nicht ganz. Bezieht sich auf Anzahl der Torschüsse. Und zwar hier der SC Freiburg. 21 Mal aufs Tor geschossen. Dabei rausgekommen ist ein Tor von Nils Petersen nach Eckball von Grifo. Natürlich, wer sonst? Ansonsten von den 21 Torschüssen 6 außerhalb des 16ers, nur S04 mit 7 außerhalb an diesem Spieltag, damit noch mehr Torschüssen. Und noch Randnotiz, der Bestwert der letzten Saison der Freiburger liegt bei 19 Torschüssen pro Spiel. Also hier haben sie ordentlich abgefeuert gegen die Wolfsburger, aber mit minimalem Ertrag.
Ja, wie gesagt, war ja mein magerer 1-0-Tipp. Das hätte mir ja richtig nochmal Punkte gebracht, weil alles andere so mies lief. Aber es sollte nicht sein. Vor allem, wie viel hat denn Wolfsburg selber abgegeben? Haben die wieder... Oh ja. 8 Schüsse, 2 davon auf dem Kasten. Herzlichen Glückwunsch, Wolfsburg. Ihr startet auch richtig die Offensive dieses Jahr. Gut. Einen hast du noch, ne? Oder hast du es bei 2 dieses Mal belassen?
Wir belassen es bei 2 dieses Mal.
Sehr gut. Ja, das war eine feine Auswahl. Ich sag, bei 50 Verwarnungen und wegen der 21, wegen Faullastigkeit, ich dachte, das hätte allein Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC hingelegt. Also, wir kommen ja jetzt fließend über.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Wahnsinn. Wollen wir mit Hertha oder wollen wir mit Union starten?
Tja, es spielt eigentlich keine Rolle.
Vom Schlechten zum Besseren. Ja?
Ja, vom Regen in die Traufe. Nee, ist mir egal. Lass uns mit West-Berlin anfangen.
Gut. Also, da traue ich denen einmal was zu. Sollte ich vielleicht öfter durchziehen, wenn ich ihnen Schlechtes wünschen würde. Also, ich hatte ja schon gesagt, die ersten 40 Minuten in Bremen waren echt arm. Ja? Und dann kam jetzt die erste Halbzeit gegen Frankfurt. Die hat das sogar nochmal unterboten. Also das Beachtliche war, wie Frankfurt aufgetreten ist. Also das war schon im Crazy-Gang-Modus, wie man es sonst nur von Vinnie Jones und seinen Jungs vom FC Wimbledon kannte, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also man hatte ja im Spiel gegen Bremen gesehen, dass Berlin auch, also Hertha nicht allzu viel einfiel auf dem Weg nach vorne, sondern der Weg ist, irgendwie muss der Ball zu Darida und der findet dann schon irgendeine Lösung, ne, um die Jungs da vorne steil zu schicken. Problem war, dass entweder, wie vorhin angekündigt, irgendjemand auf die Idee kommen könnte, Darida festzumachen oder den Weg dorthin. Und Frankfurt hat einfach beides gemacht. Darida hat am Ende des Tages nicht eine Torschussbeteiligung bei der Hertha. Und gefühlt, bei jedem zweiten Kontakt eines Berliners am Ball, ging Frankfurt herunter und hat niedergemacht. Also das war wirklich beachtlich. Rund um die Mittellinie wurden die Herthaner sofort gestoppt mit einem leichten oder mittelschweren Foul, dass es dann Freischuss gab und die sich wieder postieren konnten. Und das führte dann auch in den Daten dazu, wenn wir da mal auf den Most Involved Player Hertha gucken. Das war am Ende des Tages Mittelstädt mit 83 Episoden und 6 Torschussbeteiligungen. Und Kunja kam zwar auf 7 Torschussbeteiligungen, aber nur auf 43 Episoden. Das waren in Bremen 20 mehr. Die kamen wirklich nicht in den Modus, mal ihr Spiel aufzuziehen, das Wenige, was sie können, geschweige denn überhaupt in Ballkontaktnähe. Sondern die wurden vorher rausgenommen. Mittelstädt und Kunja waren dann halt auch oft in dem Moment und das aus der Distanz abgeschlossen haben. Da war nichts Zwingendes dabei. Und das ging erst zum Ende hin, dass man da mal ein bisschen Bewegung reingebracht hat. Und du hattest es schon angesprochen, das Tor von Torvorlage von Torunariga. Das war das Einzige, was Frankfurt dann mal überfordert hat, weil auf einmal gesagt hat, ich nehme jetzt mal einen Ball und ziehe durch. Und es war halt auch noch ein Defensivspieler, dementsprechend waren alle anderen Spieler auf die Offensivspieler von Hertha verteilt. Und da fand sich keiner, dass er den mal dazwischen geht, um den noch vom Ball zu trennen. Und hat den dann gewähren lassen. Also den Mut hätten sie vielleicht früher aufbringen müssen, da die Solos zu suchen, was ja sonst so Kunja-Stil war. Aber den haben sie scheinbar auch so entnervt. Der hat ja auch ein gelbes Ticket bekommen, nachdem er an der Mittellinie Hinteregger aber einmal so dermaßen umgetreten hat. Da war für den auch schon wieder der Stecker raus aus der Partie. Und so kamen die überhaupt nicht in Bewegung. Und da hast du gemerkt, weshalb die eben noch einen spielstarken Sechser suchen. Damit Darida eventuell zentrale auf die Kunja-Position gehen kann. Kunja vielleicht eine Reihe vor, aber da war nichts drin. Und Darida am Ende des Tages auch nur mit 32 Episoden Beteiligung. Und der hatte in Bremen auch locker den doppelten Wert und eben an nicht einem Torschuss beteiligt gewesen. Und wie gesagt, glaub, Hertha durfte einmal kontern oder so. Das war das einzige Mal, dass Frankfurt wirklich mal rausrückte mit ihrer Abwehr. Und ansonsten standen halt die drei harten Hunde da hinten, Abraham, Hasebe und Hinteregger. Und die haben so humorlos die weggegrätscht. Davor noch Ilsanke, der hat auch kein Sonnenlicht zugelassen für die Offensive von Hertha. Bitterer und vielleicht auch lehrreicher Abend für Hertha, aber mehr kommt da glaube ich auch nicht bei rum.
Interessanterweise das Spiel mit der höchsten Chaosdauer, nämlich knapp 13 Minuten keine Ballkontrolle in diesem Spiel. Also nochmal zur kurzen Erinnerung, wir haben ja drei Zustände im Spiel laut unserer Episodenanalyse, nämlich Ballkontrolle Team A, Ballkontrolle Team B und halt keine Ballkontrolle, so klassisches Kopfballgeflipper im Mittelfeld zum Beispiel. Und hier halt ja, das Spiel mit der höchsten Dauer an Chaosphasen. Und interessant auch, wenn man sich die Ballkontrollzeiten der Teams anschaut, dann Hertha mit fast 24 Minuten und Frankfurt mit gerade mal 17 Minuten. Das heißt, ist
realistisch. Ja,
genau, also hier jetzt nicht so, dass, also wie du gesagt hast, dass irgendwie Frankfurt hier das kontrollierende Team war, sondern eben teilweise Hertha hat machen lassen und dann im richtigen Moment halt zugeschnappt hat, entweder mit oder ohne Foul halt.
Rate, wie viele Schüsse aufs Tor gingen von Frankfurt?
Von Frankfurt? Ich würde jetzt mal sagen 3.
Wahnsinn, also es ist wirklich auch genau die drei Dinge, die zum Torerfolg führten. Und es, ja, also das war wirklich abgekocht. Und Schwolo, der Hertha-Hüter, hat ja nach dem Spiel auch wirklich gesagt, es war hier eine Schülermannschaft, also Schülerfußball, gegen Herrenfußball. Und mal gucken, wie die jetzt gegen Bayern auftreten. Also ich glaube nicht, dass Bayern zwei Spiele in Folge verliert. Das werden sich aus purem Ego nicht zutrauen. Aber könnte für Hertha wieder ein Geschenk sein, da sie da nicht den aktiven Part in der Partie geben müssen und die Spielleitung getrost abgeben. Gut, springen wir mal rüber nach Köpenick.
Ja, die Unioner mit Unentschieden in Gladbach. Mal ein kurzer Blick auf die Torschussverteilung. 14 bei Gladbach, 15 bei Union. Also die Möglichkeiten für mehr waren da. Und ich hab's tatsächlich geschafft, mir die erste Halbzeit nochmal anzugucken. Und was halt auffällt, ist, dass Union wirklich viele Möglichkeiten hat, nach Umschaltverhalten zum Erfolg zu kommen. Aber entweder sie vorher abbrechen und auf den Ball treten, nicht durchziehen, oder durchziehen bis zum 16er und dann keine Idee mehr haben, was sie mit dem Ball machen sollen.
Aber Hochflanken geht immer.
Hochflanken geht immer, vor allen Dingen hier Becker, der immer wieder irgendwie mit daran beteiligt ist, sich teilweise aber nicht zwischen Flanke oder Schuss entscheiden kann. Also da muss ich wirklich sagen, wenn man jetzt auch mal gucken würde, woran hat es vielleicht gehapert oder woran hat es gelegen. Also Union gerade in der ersten Halbzeit mit mehr Möglichkeiten. Gladbach da eigentlich nur zweimal gefährlich gewesen durch Plea. Einmal nach Umschaltverhalten, einmal nach Standard. Da hat beide Male Lute ordentlich hingelangt. Aber ja, solche Szenen dann halt auch mal zu Ende zu spielen, daran hapert es noch.
Das ist gut zusammengefasst. Also erstmal prinzipiell, Union hat die erwartete Rückkehr zur Dreierkette hinten vollzogen. Dadurch hatten die das per se echt gut im Griff gegen die Gladbacher, die ja wirklich dann mit Plea und Thuram zurückkehrten, was ja erwartet hatte und damit dachte, puh, das könnte ein ganz bitterer Nachmittag werden. Durch die drei Innenverteidiger hinten waren die Räume an sich zu. Daher war es schon fast eine Konsequenz, dass Gladbach über einen Standard zum Torerfolg erst kommt. Und was du auch schon richtig gesagt hast, Lute wirklich eine dolle Partie. Also in jeder Szene, wo er den Ball dann gehalten hat, das war kein Zufall, sondern das hat er bei vollem Bewusstsein da gemacht. Und Union lange in dieser Partie im Spiel gehalten. Bei der Ecke, das ist auch echt unglücklich. Also Trimmel ist dran am Mann, Knoche hätte einen Tick näher dran stehen können. Dann köpft vielleicht einer von beiden es raus. Oder Lute kommt vielleicht sogar raus, aber da war scheinbar die Absprache, Lute hält die Linie sauber und den Rest müssen die Spieler lösen. Und ja, Spiel nach vorne. Also Gerardo Becker hat für seine Verhältnisse eine gute Partie geliefert, war auch mit an den meisten Torschüssen seines Teams beteiligt, nämlich 5 Stück. Und das bei gerade mal 25 Episoden. Also da sieht man auch immer, wie oft der da überhaupt eingebunden wurde, nämlich nicht so oft. Das ist, also entweder hat er noch Sehnsucht nach Anderson gehabt in der Hoffnung, der taucht irgendwann wieder auf. Und auch der neue Mittelstürmer hat einen guten Part gemacht. Ne? Der ist aber, wie gesagt, einen halben Kopf kleiner, nicht dafür gedacht, hat gut die Bälle trotzdem festgemacht. Also er hat schon eine Körperlichkeit, die Union helfen wird. Mal sehen, ob man noch einen weiteren Stürmer verpflichten kann. Alle aktuellen Zweitligisten, die angefragt werden, ob sie ihren Mittelstürmer loswerden wollen, rufen Preise auf, die über der Ablösesumme von Anderson liegt. Weil auch denkst du mal, aus welcher Welt kommt ihr eigentlich? Von daher ist es geistabwegig, dass der dann vielleicht bleibt. Oder wenn man hört, welche Namen hier rumkreisen, vielleicht doch Sandro Wagner noch zum Comeback überredet wird. Also wenn jetzt noch Karius kommt, und man Wagner holt, dann hat man auch so eine eigene Crazy Gang in Berlin vereint. Also nur krasse Namen. Aber um auf Partie in Gladbach zurückzukommen, es war gut, diese Mannschaft hat den Glauben an sich wiedergefunden. Die Parallelen zur Vorsaison sind lustig. Erstes Spiel vergeigt, weil man völlig falsch aufgestellt in die Partie gegangen ist. Zweite Partie holt man unentschieden, sich die Sicherheit zurück, dass man immer noch diese Bundesliga-Reife hat. Und wenn man jetzt in der nächsten Partie einen Sieg nachliegt, ist man auf einmal wieder voll im Soll. Und das ist gar nicht so abwegig gegen Mainzer, die gerade im Chaos versinken. Und was du auch gesagt hast, und da haben auch die Impulse mit dann Max Kruse in der Schlussphase auch nicht mehr geholfen. Also es ist wirklich so, sobald der Ball erobert wird, Der erste Pass hat, glaube ich, noch einen Plan, danach wird es konfus. Allein schon, wie oft ich einen Außenspieler starten sehe, der Außenverteidiger hinter ihm kriegt den Ball und spielt flach in die Gegnersfüße, statt vielleicht mal einen langen Ball zu suchen, da durchaus legitim, dass sich die Außenspieler den erlaufen können. Oder es wird direkt wieder zurückgespielt, wo ich denke, dann nutzt doch eure Chance mal. Und bezeichnend war dann die super Chance in der ersten Halbzeit, wo Trimmel sich dann einfach mal darauf besinnt, dass man einen Ball in der Position auch flach in den Strafraum reinbringen kann und dann, glaube ich, der Ball direkt gegen die Querlatte genagelt wird. Aber das könnte zum Beispiel auch ein 1-0 dann sein. Und wenn sie das mit mehr Überzeugung auch auf den Platz bringen, unabhängig, wer dann im Mittelsturm steht oder wer auf dem Flügel steht, dann setzen die sich auch rechtzeitig wieder aus dem Tabellenkeller ab. Wenn nicht, wird es halt schwer, weil am Ende sind von den 15 Schüssen 2 nur auf den Kasten gegangen. Und das eine war der Ausgleich und der andere eben der Lattentreffer. Kann an guten Tagen reichen, dann hat man 2 Tore gemacht. So muss man sich auch bei Nico Schlotterbeck, also das ist wunderbar, wie der hier einschlägt, der jüngere Schlotterbeck, macht sein zweites Pflichtspieltor binnen 3 Wochen für Union. Dieses Mal im Kopfball, Bogenlampe. Auch die muss nicht immer reingehen, aber die war perfekt. War am Ende des Tages sogar an 3 Torschüssen beteiligt und an 52 Episoden. Also dafür, dass er auch erst 20 ist, hat er sich da in der Dreierkette echt gut eingefunden gegen Gladbach und kann man ihm echt wünschen.
Ja, also Schlotterbeck hat sich auch für mich sowohl aus den Highlights als auch den Daten hervorgetan. Vielleicht noch ein abschließender Hinweis zu den Torschüssen. Sowohl auf Hertha als auch auf Union bezogen. Keiner der beiden Teams hat es geschafft, eine Großchance herauszuspielen am Wochenende. Und wenn ich mir überlege, dass von den 15 Torschüssen von Union 11 im 16er abgegeben wurden, und 4 nur außerhalb, also gute Quote für innerhalb des 16ers, aber halt keine Großchance, das heißt, die Situation an sich halt keine hohe Torwahrscheinlichkeit hat, dann ist natürlich die Frage, ja, zum Torabschluss kommen, ja, aber wie und aus welcher Position und vor allen Dingen in welcher Situation?
Ja, da sind einfach zu wenig zielgerichtete Abschlüsse dabei. Also da hatten wir Saisonfazit halt auch gesagt, also die Bayern schießen nicht aus nur Unterwinkeln 100 Tore, sondern es sind halt Tore, die einem festen Muster folgen. Und diese Abschlüsse kommen, zu denen gibt es einfach noch nicht. Und da müssen die halt dringend hinkommen. Und das hat dann nichts mit, dass man 50 Millionen in Spieler stecken muss, sondern man muss mit den Spielern, die da sind, noch klarer arbeiten. Wie kommen wir leichter zum Torerfolg? Und, was ich dem Verein echt wünschen würde, dass noch im zentralen Mittelfeld verpflichtet wird. Ich glaube, dann braucht man nicht mal noch einen zweiten Stürmer, weil Gentner ist verletzt. Nicht abwegig, dass er sich in dem Zustand dieses Jahr noch öfter mal verletzt. Oder man Kruse ins Mittelfeld zieht, weil es herrscht keine Kreativität. Ein Andrich wird zu sehr hinten dann auf der Sechs gebraucht, dass er da aufräumen muss. Wenn der Offensive auch von der Kette gelassen würde, weil sie noch einen Defensiven kaufen, dann haben wir auch einen richtigen Abschlusskandidaten für die Strafraumkante. Und es ist im Angriff, glaube ich, der neue Mittelstürmer hat er überhaupt einen Abschluss gehabt? Ja, einen. Den nimmt er dann Volley, der war auch dann gut gemacht. Das war es dann aber auch. Und Wandspieler hin oder her, auch ein Lewandowski hat mehrere Abschlüsse pro Spiel, obwohl er primär eine Anspielstation da vorne ist. Und wenn die fehlt, sieht man auch bei Bayern, dass es dann mal durchaus schlecht laufen kann an einem so einem Spieltag. Beziehungsweise Xüchse, wenn wir da schon mal drauf kommen, hat ja auch noch einen Riesen auf dem Fuß, der dann gegen die Querlatte knallt und dann irgendwo anders hin verschwindet der Ball. Wenn der 5 cm tiefer geht, knallt er auch rein und dann steht es auf einmal wieder unentschieden. Ja, aber wie gesagt, es ist Spielkultur, die muss man entwickeln und auch den Mut haben, sich dorthin zu entwickeln. Und gegen Mainz dürfen sie auch ruhig wieder einen Ticken offensiver spielen. Fände ich schön. Gut. Berliner Clubs, wie gesagt, sind damit abgeschlossen. Union, wie gesagt, mit dem ersten Punkterfolg diese Saison. Wenn man jetzt gegen Mainz nachlegt, ist man wirklich wieder voll im Soll. Da auch einige andere Vereine sich weiterhin Niederlagen leisten, ist man definitiv nicht ganz unten drin im roten Bereich, sondern kann sich eher nach oben arbeiten. Gut. Wie gesagt, und Hertha in München. Na gut, wir tippen es ja nachher noch.
Genau, ja. Also interessant wird für Union wahrscheinlich hinten raus dann wieder, also momentan oder jetzt in den ersten zwei Spieltagen punkten ja die Teams, die man wahrscheinlich eher weiter hinten vermutet hätte. Da glaube ich, das wird sich auch noch ein bisschen zurechtrücken, logischerweise über die Spieltage. Und jetzt am Saisonstart ist es immer so gefühlt, man muss erstmal die Punkte holen, so, aber am Ende zählt dann wahrscheinlich jeder einzelne Punkt. Und da könnte es, keine Ahnung, wie es noch weiterläuft, aber auch die Punkte, die jetzt schon vergeben wurden für Teams, die ja normalerweise weiter hinten stehen, eventuell eng werden. Gut.
Quasi ein fließender Übergang für uns zur nächsten Rubrik.
Der Read the Game Club Check.
Denn heute richten wir unseren Blick im Read the Game Club Check auf Arminia Bielefeld. Aufsteiger und Meister der zweiten Liga in der Vorsaison ist, was du ja schon eben angetriggert hast, sehr gut gestartet. Am zweiten Spieltag stehen wir mit 4 Punkten da, haben in meinen Augen alle 4 Punkte verdient. Auch wenn der Sieg gegen Köln denkbar glücklich in Form des Treffers daherkam. Timo Horn hat mal wieder zuverlässig gepatzt und den Ball durchrutschen lassen. Selbst bei der Ausführung, ich glaube eher eine Flanke oder Reingabe in den 16er werden sollte, dann über Schienbein rutschte und damit zum Torschuss aufs kurze Eck sich verwandelte. Beachtlich. Also, wie gesagt, Respekt an Bielefeld, die mit in meinen Augen wenig jetzt schon richtig viel erreicht haben.
Ja, absolut. Also das Tor, absolut kurioses Tor. Also das eigentlich Geile an dem Tor ist der lange Ball von Stefan Ortega Moreno. Und der Laufweg ist auch überragend vorne, aber dass der so gewollt war, kann mir keiner erzählen. Also sieht man auch an der Flugkurve des Balles, also das ist einfach keine Schusshaltung aus so einer Position. Normalerweise soll der halt quer in 16er gehen und ihm rutscht er ab und das Ding geht an kurzen Pfosten rein. Also da hat weder bei Horn noch am Pfosten noch was dazwischen gepasst. Also optimal gelaufen für die Bielefelder, bisschen Glück dabei, aber insgesamt halt ein super Start, muss man einfach mal so festhalten. Was mir halt aufgefallen ist, wenn man sich jetzt mal, kann man nach 2 Spieltagen jetzt vielleicht noch nicht so runterbrechen, aber es ist ein erster Hinweis darauf, wie es läuft, die Unterschiede zwischen zweiter und erster Liga. Also wenn wir das mal auf Ballkontrollzeit und Episodendauer münzen, dann gibt es da krasse Unterschiede im Vergleich zur letzten, also zur Aufstiegssaison. Ballkontrolle ist gesunken von 26 auf 19 Minuten. Mhm. Und die Episodendauer ist gesunken von 9,4 auf 5,9 Sekunden. Also herzlich willkommen in der Bundesliga. Der Ballbesitzfußball, der da letzte Saison gespielt wurde, ist jetzt in der Art nicht mehr möglich. Aber meiner Meinung nach, kleiner Lichtblick, wenn man sich mal die Torentstehung in der letzten Saison anschaut bei Bielefeld. 17 Tore nach offensiver Phase, 22 nach Standard und 26 nach Umschaltverhalten. Offensive Phase, so müssen die ihre Tore diese Saison gar nicht erzielen.
Richtig.
Aber wenn die ihre Stärke in Standard und vielleicht auch Umschaltverhalten einigermaßen konservieren können, was sich noch zeigen muss, weil sich im Kader tatsächlich einiges getan hat, aber dann glaube ich, dass so wie jetzt an den ersten beiden Spieltagen da die ein oder andere Überraschung möglich ist.
Richtig, also ganz entscheidend, die haben 4 Punkte geholt, obwohl Vogelsammer verletzt ist, ne? Also auch ein ganz entscheidender Spieler, Vorsaison mit 12 Toren und 5 Assists. Fabian Klos ist in dem Sinne noch gar nicht so richtig ins Spiel eingebunden, der ackert wie bekloppt, der ist auch an den meisten Torschüssen beteiligt, 7 Stück bisher, also bei ihm individuelle Beteiligung. Hat aber selber noch gar nicht so viel beitragen können zur offensiven Gefahr. Das sieht man ja auch, wie die 2 Tore entstanden sind. Gegen Frankfurt im Umschaltverhalten, sauber durchgespielt und dann schön verwandelt das Ding. Dann jetzt der Glückstreffer, auch wenn die Vorbereitung wirklich gut ist. Abschluss ist halt das pure Glück. Und da sieht man auch die gewandelten Rollen. Also ein Harte, der absolute Regisseur im Mittelfeld war, der ist sehr viel, ist immer jetzt der zweite Spieltag in Folge, der laufstärkste Spieler der Bielefelder. Der macht die Räume vor allem eben dicht. Der ist jetzt nicht mehr größtenteils dafür, das Spiel zu leiten, sondern erstmal die Räume des Gegners dicht zu machen im Mittelfeld. Das macht er auch wunderbar. Wie gesagt, mein Lieblingsspieler auch bei denen, Ex-Unioner, ist genau so ein Kaliber, bräuchten sie jetzt, der eben auch das Spiel nach vorne noch entwickeln kann, während hinten dicht gemacht wird. Und er macht da jetzt beide Jobs, ne? Und bisher leidet einem schon die Offensive drunter, aber in der Rolle, in der sie halt jetzt sind, auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, sie werden auch nicht weiter hinten rauskommen. Also das Krasse ist die Zahl, die ich noch gefunden habe, weshalb man auch zurecht sein muss, abwarten, wie das in 5 Spieltagen bei Bielefeld aussieht. Bielefeld lässt auch die meisten Torschüsse bisher zu. Also ich glaube, nur Mainz und Schalke haben noch mehr Torschüsse zugelassen. Bei Bielefeld sind es 30. Bei
Mainz 38 und bei Schalke 39, ja.
Das sieht man auch, die Gegner kommen zu Abschlüssen und die richtig erfolgreichen Teams kommen ja jetzt noch als Gegner. Am nächsten Spieltag könnten sie nochmal Glück haben, wenn Füllkrug vielleicht nicht an jedem Spieltag einen Dreierpack raushaut, wenn sie gegen Bremen antreten. Aber was du auch schon gesagt hast, Umschaltverhalten, da wird es ganz entscheidend drauf ankommen. Da haben sie sich auch nochmal wirklich Speed dazugeholt auf den Flügelpositionen. Und vor allem Tore in der Crunch-Time. Gegen Köln haben sie jetzt in der 78. Minute getroffen. Gegen Frankfurt war es auf jeden Fall auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, knapp vor der 60. Minute. Und fit und willensstark sind sie auf jeden Fall. Und was man auch bedenken muss, sollten die jetzt tatsächlich in Bremen punkten, haben sie auch diese Qualität aus der zweiten Liga mit hochgenommen. Da waren sie nämlich auswärts das punktereichste Team mit 34 Punkten. Genauso viele haben sie auch zu Hause geholt. Und wenn sie da weiterhin ungeschlagen bleiben sollten auswärts, das wäre nach dem dritten Spieltag auf jeden Fall eine ganz dicke Ansage. Und dann kann man eben sich sukzessive im Polster auch aufbauen. Genau, und Vorsaison, 16 Tore in der Crunch-Time sind auch bärenstark. Ganz interessant finde ich, wenn man mal von Klos, Vogelsammer, Hartl mal dann nimmt und sagt, okay, von den Namen hat man auch so in der Sportschau dann mal gehört, weil die permanent an Treffer beteiligt waren. Wenn man mal den Blick hinten in die Innenverteidigung setzt, Amos Pieper, junger 22-jähriger Innenverteidiger, war letztes Jahr schon an 5 Toren direkt beteiligt und an 58 Torschüssen der Bielefelder und ist auch jetzt diese Saison schon wieder mittendrin. Also hinter den Offensivspielern kommt direkt er, sogar aktuell bei den Torschussbeteiligungen an Position 2. Und bei den Episoden ist er auch ganz weit vorne in den Top 5. Und auf der rechten Abwehrseite dann außen Cedric Brunner, ein Schweizer Außenverteidiger, wenn ich mich jetzt nicht ganz dumm irre. Und der war letztes Jahr auch schon an 10 Toren beteiligt und diese Saison auch schon an 5 Torschüssen und 112 Episoden. Und da wird das Spiel mitbestimmt. Und die kann man echt mal auf dem Schirm haben, weil die auch fürs Umschaltspiel dementsprechend entscheidend sind, die dann ihre Flügelspieler bringen. Gut. Du noch Ergänzung?
Wie ich gesagt habe, muss man mal abwarten, wie sich auch die Neuen jetzt endlich einfügen, weil wir haben 9 Neuzugänge. Davon wurden bereits 6 eingesetzt. Da vielleicht Mike van der Horn auch zu nennen, der da auch an einer Menge Episoden da auf der linken Innenverteidigerseite beteiligt ist in Sachen Spielaufbau. Zusammen mit dem Linksverteidiger Lukoki, der ebenfalls da auch an vielen Episoden beteiligt ist, allerdings war, was die Offensive angeht, sicherlich noch ausbaufähig ist. Genau, aber wie du schon gesagt hast, wenn sie sich einige der Stärken aus der letzten Saison bewahren, dann kann die ein oder andere Überraschung passieren. Langfristig gesehen ist allerdings Arminia Bielefeld einer meiner Abstiegskandidaten doch.
Definitiv. Apropos Abstiegskandidaten. Kommen wir zum Tippspiel. Da gehören wir nämlich dazu.
Das Read the Game Tippspiel.
Dir ist knapp mehr gelungen, glaube ich, am Ende des Tages. Mit einem Volltreffer beim Ergebnis. Ich habe einmal die Tendenz richtig getippt. Beim Stuttgarter Auswärtssieg in Mainz. Und ja, andere waren deutlich erfolgreicher. Glückwunsch an jene. Ja. Knödo und Benzema 91 sind auf Platz 1 und 2. 1893, das schreit nach einem Stuttgart-Fan. Ebenfalls mit Erfolgen gesegnet.
Ja, also bei uns beiden ist wirklich deprimierend, nachdem ja der erste Spieltag noch recht solide war. Rette ich mich jetzt durch den Bielefeld-Tipp, den ich da komplett richtig habe. Und du mit zwei mageren Pünktchen. Ist natürlich nicht so prall und auch unsere Simulation ist von Platz 7, glaube ich, auf Platz 19 abgerutscht. 5 Punkte jetzt am zweiten Spieltag. Ausbaufähig. Also da wirklich vorne jetzt Knüdo, beide Spieltage hier solide mit 13 Punkten durchgetippt. Und die erste Bonustipp-Runde hat ja auch schon zugeschlagen, nämlich erster Trainerwechsel. Mittlerweile haben wir ja sogar schon den zweiten. Just vor der Folge kam ja die Nachricht, dass Bayer Lorza bei den Mainzern nicht weitermachen darf. Aber Wagner wurde gestern schon entlassen. Und damit ist der erste Trainerwechsel bei den Schalkern und da gibt es doch eine Menge richtiger Tipps und 4 Punkte. Ja, von daher jetzt Knüdel vorne mit 30 Punkten und 5 Punkten Vorsprung.
Richtig. Versuchen wir es mal besser am kommenden Spieltag. Wie schon erwähnt, Union empfängt Mainz 05, dann mit dem Interimstrainer. Ich sag, reicht noch nicht. Union gewinnt 2 zu 0 zu Hause.
Sehr gut. Ich sage 1 zu 0 für Union und die Simulation sagt 1 zu 1.
Dann empfängt Stuttgart Bayer 04 Leverkusen. Die waren in meinen Augen Leverkusen wirklich besser jetzt gegen Leipzig, haben einiges liegen lassen noch und sie fahren den ersten Sieg in Stuttgart mit einem 2 zu 1 ein.
Ich sage 2 zu 0 und die Simulation sagt, also 2 zu 0 für Leverkusen, Entschuldigung, also 0 zu 2 und die Simulation sagt 2 zu 3.
Frankfurt trifft auf Hoffenheim. Ich sage Ernüchterung für beide 1-1.
Dann bist du auf dem gleichen Weg wie die Simulation. Da ist ein 2-2 angegeben. Ich sag 1 zu 2.
Alles klar. Köln lädt zum Derby gegen Gladbach. Ich sage, wird ein munteres Spielchen 2-3.
Simulation sagt 1 zu 2. Ich sag, das wird eine klare Nummer und eine bittere Pille für die Kölner. 3 zu 0 für Gladbach.
Alles klar. Dann eben schon angeteasert, Bielefeld reist nach Bremen zum Auswärtsspiel. Und ich sage, sie stecken die erste Niederlage ein, weil Bremen 2-1 gewinnt.
Genau das gleiche ist bei der Simulation rausgekommen. Ich sage 3 zu 0 für die Bremer.
Dann empfängt Dortmund den SC Freiburg. Also ich habe tatsächlich sehr positiv alles in die Waagschale hauen müssen, aber ich traue Ihnen aktuell nur ein 1 zu 0 Sieg gegen Freiburg zu.
Ich sage 1 zu 1 und die Simulation sagt 3 zu 0.
Lassen wir uns überraschen, Simulation ist eher mein Ding. So, RB Leipzig bekommt Besuch von Schalke 04. Mein Tipp, 3-1 Heimsieg für Leipzig.
Dann gehst du konform mit der Simulation, auch hier 3 zu 1 und ich sag 2 zu 0.
So, Wolfsburg empfängt den FC Augsburg. Ich sage eine erneute langweilige Partie, aber diesmal ist Wolfsburg siegreich und gewinnt 1-0.
Ich sage 1-1 und die Simulation sagt 3 zu 1 für Wolfsburg.
So, Leckerbissen am 4.10. FC Bayern München gegen Hertha BSC. Ich sage unentschieden 2-2.
Eieieiei.
Irgendwo muss ich ja mal punkten, überraschend.
Also die Simulation, die ist noch im absoluten FCB-Flow. Die sagten 4 zu 1 voraus. Ich glaube, auch weil jetzt unter der Woche gegen die Dortmunder der Supercup gespielt wird, dass auch hier wieder müde Knochen ausschlaggebend sein werden. Ich sag mal, ein sehr unspektakuläres 2 zu 1 für die Bayern.
Alles klar. Na dann, Deckel drauf. Mal sehen, wie sehr wir uns jetzt wieder auf die Knochen blamieren am Spieltag. Aber nochmal tausend Dank für alle, die fleißig mittippen. Das macht echt Spaß. Mal abgesehen von unserer individuellen Ausbeute. Und wünschen fürs Wochenende maximalen Spaß am Fußball. Supercup kommentiere ich nicht. Also das, selbst wenn wir gewinnen sollten, also wenn es kein 6-0 wird, gebe ich da dieses Jahr kein Pfifferling drauf. Das hätte man sich echt klingen können. In diesem Sinne, habt Spaß am richtigen Fußball am Bundesliga-Wochenende und wir hören uns nach dem dritten Spieltag wieder.
Ja, dem ist auch von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen spannenden Spieltag. Bis nächste Woche.